Das Thema ist heute Semantik und semantische Analyse. Aber bevor ich jetzt zum heutigen Thema komme, möchte ich gerne etwas zu unserem Projekt sagen, Audiosprachkarte der Goethe-Universität, das KAGU. Wir hatten zwar diese zweite Phase bis eigentlich einschließlich heute, aber ich würde sagen, diejenigen, die bis 31. was zuschicken, schicken die und dann entsteht eine Liste. Liste, die was gemacht haben. Es gab ursprünglich eine Liste von allen, die angemeldet waren. Und jetzt gibt es aus dieser Liste positiv überraschenderweise, eine sehr lange Liste, die tatsächlich etwas zugesteuert haben. Wenn man die alle Überlappungen rausnimmt, soweit ich Jim verstanden habe, haben wir so circa 30 verschiedene Sprachen. Ist das richtig, Jim? Es wird sogar mehr. Ja, also ist das schon mal ganz großartig, eigentlich an Ergebnis, an Zahl, die wir jetzt an dieser Karte abbilden müssen. Das ist jetzt der nächste Schritt. Und meine Idee ist, beziehungsweise das habe ich vor, dass wir aus dieser Liste, die ich dann tatsächlich von denjenigen, die da tatsächlich Daten zugesteuert haben, bekomme, werde ich einen Termin im Januar doodeln. Also ich schicke einen Doodle-Link mit mehreren Vorschlägen. Und ich schlage vor, also eigentlich, ich werde Termine vorschlagen im Laufe der Woche, aber ich würde, am liebsten würde ich, das werde ich auch mal testen, ob das funktioniert, einen Termin am Samstag vorschlagen. Und am liebsten am Samstagvormittag. Und so, dass wir vielleicht, also diejenigen, die dann dabei sein werden, das kann auch ein Wochentag sein, allerdings wird dann spät werden, am Wochentag die Uhrzeiten, würde ich vorschlagen, dass wir eine Werkstatt organisieren. Und zwar das, was Jim vorbereitet hat, wie er all diese Daten eingepflegt hat. Wir nehmen das als Basis und ich bin sehr gespannt auf die Ideen, die ihr dann habt, wie das auszusehen hat. Ja? Ich bringe da ein paar Beispiele mit anderen Audiovisualisierungen, mit anderen Kartografierungsarten. Ich erkläre auch euch, was ist eigentlich der Mehrwert dieser Art der Visualisierung. Warum können wir nicht meinetwegen auf SoundCloud alles hochladen und gut ist? Ja, das sind die Daten zum Anhören. Aber was bringt an wissenschaftlichen Erkenntnissen mehr, wenn man bereits bekannte Daten aus einer anderen Perspektive visualisiert? Was ist eigentlich, man nennt das auch operative Bildlichkeit. Das ist eine ganze Richtung in der Linguistik, die eigentlich gar nicht so alt ist und wird geführt unter dem Label Visual Linguistics. Ja? Und das ist so die Art, mit der wir dann so ein bisschen spielerisch umgehen werden. Also ich werde zwischen 14. und 30. Januar werde ich einen Termin doodeln und dann schauen wir, wenn die meisten zu einem ganz bestimmten Termin können, ich nehme an, das dauert vielleicht, keine Ahnung, 3 bis 4 Stunden und weiß ich nicht. Also wenn wir sowas gemacht haben, dann haben wir immer Pizza bestellt und auf meine Kosten natürlich und haben wir uns einfach in so eine lockere Atmosphäre uns ausgetauscht. Ja? Also so stelle ich mir das ungefähr vor. Okay, Pizza war das im Sommer, vielleicht überlegen wir jetzt was anderes im Winter, aber weiß ich nicht. Ich überlege einfach, dass das einfach so ein Forum ist tatsächlich, nicht dieser Frontalunterricht und ich bin mal gespannt, was daraus wird. Okay, Jim, das ist machbar, dass du mir ab 31. einfach die Liste schickst und daraus mache ich, genau. Das heißt, bis 31. ist das jetzt sozusagen spontaner Deadline und diejenigen, die einfach hier auf dem Campus sind und sonst nichts zu tun haben und Smartphone auch aufgeladen ist und jemanden sehen, weiß ich nicht. Bitte? Genau, und dann fragt einfach nach den Daten. Gut, okay. Gibt es da irgendwelche dringende Fragen, was das angeht? Nicht. Okay, du machst ein paar Fotos, glaube ich. So. Nein, wir müssen jetzt Folgendes sagen. Er ist gerade dabei, für die Universität darüber einen Trailer fertigzustellen. Wir werden aber, bevor das online ist und die Menschen das sehen, nur wir hier gruppenintern sehen. Wenn jemand mit irgendeiner Darstellung Probleme hat, werden wir natürlich das ansprechen. Das sollte auch ein Content in diesem Werkstatt werden. Okay, deswegen, ich würde sagen, du machst jetzt erstmal Fotos und dann werden wir sowieso die Veröffentlichung erstmal abstimmen. Okay? Alright. Okay, gut. Wir kommen jetzt zu unserem heutigen Thema. Das ist die Bedeutungslehre, beziehungsweise, ich schreibe jetzt nicht mehr auf, ich habe einen String hier immer aufgeschrieben. Das fing mit einem Phonem an, als kleinste bedeutungsunterscheidende Element der Sprache, aber damit haben wir auch die grammatische Ebene definiert und das war Phonetik und Phonologie. Dann gingen wir zum Morphem als kleinste bedeutungstragende Einheit der Sprache und da definierten wir die Grenzen, die uns irgendwie am Wort oder am bedeutungshabenden Content überhaupt in der Sprache rangebracht haben, Morphologie. Dann gingen wir weiter oberhalb des Wortes und da, was wir auch heute vielleicht als Begriff nutzen können, war der Begriff Expansion. Wir haben gesagt, dass die Bedeutungen expandieren. Ich denke gerade an die indische grammatische Tradition und von Panini wissen wir, dass, dass bestimmte Substantive können zum Beispiel nach Adjektiven oder Arten der Beschaffenheit expandieren und bei dieser Beschreibung schreibt er, dass die Inhalte können solche Expansionen auch blocken. Also er beschreibt das am Beispiel des Feuers. Er sagt, ein Feuer kann nicht in Richtung Bedeutung expandieren, wie zum Beispiel Nas. Ja? Das, was eigentlich aus Natur der Sache einfach nicht geht. Ja? Das heißt, obwohl wir jetzt in den letzten zwei Sitzungen zur Syntax die Vorstellung hatten, diese Expansion ist formale Natur. Wir sprachen von grammatischen Köpfen einer Phrase und wir sprachen, dass die Eigenschaften des Köpfes werden auf die untergeordneten Glieder projiziert. Wir waren ganze Zeit sehr formal. Wir haben uns nicht darauf geachtet, was bedeutet eigentlich grammatischer Kopf? Wie steht das eigentlich im Verhältnis zum untergeordneten Adjektiv zum Beispiel? Ja? Darüber haben wir jetzt uns keine Gedanken gemacht. Hin und wieder haben wir gesagt, dass solche Sätze, die auch formal perfekt sind, wie farblose grüne Ideen, machen zwar keinen Sinn, aber die sind eben formal grammatisch wohlgeformt, nutzt aber kein Mensch. Und bereits in der indischen Tradition wird darüber gesprochen, dass Inhalte können solche Expansionen auch blocken. Jetzt weiter nach der indischen Tradition kommen wir natürlich zur hellenischen Tradition, zur altgriechischen Tradition der Grammatik und dort suchen wir innerhalb der Philosophie, nicht innerhalb der Technik Grammatiker von Drax oder jetzt 2. Jahrhundert vor Christus, sondern noch weiter zurück in der hellenischen Tradition die Überlegungen darüber, wie steht eigentlich die Form zum Inhalt? Was ist eigentlich für ein Verhältnis? Wenn wir ein Wort haben und dieses Wort hat eine bestimmte Lautanreihung, also eine Form, die intersubjektiv wahrnehmbar ist, welches Verhältnis hat diese Form zum Inhalt desselben? Was ist das eigentlich? Und interessanterweise gab es natürlich von Platon einen Dialog namens Kratylos. Das ist auch einer der Namen des Protagonisten selbst, der mit einem anderen Protagonisten darüber diskutiert, quasi die verkörpern zwei diskutierende Lager, die zwei tatsächlich kontradiktorische Meinungen zu dieser Frage vertreten. Welches Verhältnis pflegt die Form zum Inhalt? Und also Kratylos sagt, dass, ich glaube, der andere hieß Hermogenes, glaube ich, der sagt, dass es herrscht eine willkürliche Verhältnis zwischen den beiden. Also Form hat mit dem Inhalt keine logische Relation. Wir können nicht anhand des Kenntnisses oder ausgehend aus der Form logische Vorstellung oder reale Vorstellung darüber entwickeln, was eigentlich Inhalt sein soll. Die gegenseitige Darstellung besagt, dass dieses Verhältnis durchaus logisch ist. Und als Beispiel werden die altgriechischen Heldennamen gebracht. Und wird gesagt, dass wenn man Herkules hört als Form, also tatsächlich Anreihung von Konsonanten und Vokalen Herkules, dann erweckt das in einem Hörer die Vorstellung über Heldentaten von Herkules. Das heißt, so wird argumentiert. Ja? Es ist eine komplett philosophische Diskussion, die Philosophen oder klassische in der Logik wird darüber gesagt, dass es eigentlich nicht die zwei Protagonisten sind, sondern das ist eine Diskussion dieser Zeit, die in diesem Dialog an zwei Protagonisten runtergebrochen wird und die quasi repräsentieren eben zwei Gegendarstellungen. Was können wir als Linguisten aus dieser Diskussion gewinnen? Was ist für uns da relevant? Was können wir daraus lernen? Punkt 1 ist, wenn wir jetzt überlegen, aus Stand heute, dass wir tatsächlich die meisten Konzepte oder meisten Bedeutungen sehr schwer in einem logischen Verhältnis zur Form bringen. Wir können nicht einfach sagen, der Tisch heißt deswegen eben Tisch, also aus diesen drei Elementen, T, U, I und Sch, weil das irgendwas mit einem Möbelstück zu tun hat und dieses Möbelstück ist irgendwie auf bestimmte Art und Weise beschaffen mit Teilen und was auch immer. Ja? Das Verhältnis zwischen dieser Aussage und dem Tisch ist einfach sehr logisch zu erklären, ist sehr schwierig, einerseits. Andererseits aber, wir haben in jeder Sprache, im Deutschen wenig, aber in vielen anderen Sprachen mehr, sowas wie Lautmalerei, dass man versucht, durch Lauten, mit deren Hilfe man einen Gegenstand quasi benennt, auch die Eigenschaften dieses Gegenstandes abzubilden. Ja? In Altgriechisch heißt das Onomatopoeia oder Lautmalerei ist ein schönes Wort, schönes altgermanistisches Wort dafür. Ja? Ich meine, meist zerkautes Beispiel dafür ist so ein Kuckuck, ja? Als Bezeichnung Kuckuck. Ja? Das ist im Endeffekt etwas, was nicht nur Kuckuck heißt, sondern auch markanteste oder prototypische Eigenschaft wiedergibt. Es gibt eine große, ich würde sagen, schon an Wissenschaftlern reichlich vertretene Richtung, aber ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass das eine einflussreiche Richtung in der Sprachwissenschaft ist, eine sogenannte Phonosemantik. Ja, so nennt man das, Phonosemantik oder Lautsymbolismus. Das ist auch eine andere Bezeichnung dafür. Das ist eine Richtung in der Sprachwissenschaft, die sich damit beschäftigt, dass in manchen Sprachen nicht nur Konzepte mit der ganzen Form, sondern auch ja, mehr oder minder die einzelnen phonetische Eigenschaften mit Konzepten verbunden werden. Jetzt stellen wir ganz kurz vor, mir fällt jetzt auch ein Beispiel, das ich selbst jetzt für vage halte. Also ich möchte jetzt keine Hand ins Feuer legen für diese Theorie. Nehmen wir jetzt zum Beispiel reduplizierte Stämme, die als verbal, also als Prädikate ausgeprägt sind. Die kommen aus dem Georgischen und die sehen ungefähr so aus, wie zum Beispiel, ich segmentiere das auch gleich. Ja, zum Beispiel, also das ist jetzt ein Beispiel, ja? Ich nenne es A und B. Ja? Das ist nichts anderes als gehen. Ein Verb fürs Gehen und das ist ein reduplizierter Stamm. Ein erster klingt wie Zun Zuli und zweiter wie Zun Zuli. Das ist ein Diphthong Z. Ja? Also das hier ist das. Dass hier tatsächlich eine Dissimilation haben, rein zweier Sonoranten, hier und hier und hier und hier. Eigentlich sollte das ursprünglich Zun zu ni heißen und Zun zu ni heißen, aber durch Dissimilierung ja, haben wir eine progressive Dissimilierung, dann bekommen wir eben, das ist innerhalb der Sonorantenklasse, das ist jetzt nichts Besonderes. Deswegen sind das tatsächlich quasi Verdoppelung eines und derselben Stamms. Jetzt, ihr wisst, dass in jeder Sprache gibt es Möglichkeit, verschiedene Arten des Gehens auszudrücken. Ja? Weiß ich nicht, er geht, er rennt, er torkelt oder sowas. Also, bitte? Schreitet, ja, zum Beispiel. Ja? Oder zum Beispiel. Was hier aber hier gemeint ist, dass die beiden Verben werden mit den Tieren assoziiert. Ja? Es gibt verschiedene Verben, die für Menschen und für Tiere. Es gibt eine Hierarchie der Animacy Hierarchy. also Belebtheitshierarchie. Ja? Und je weiter, es gibt, genau, es gibt menschlich, nicht-menschlich und nicht-menschlich tierisch, tierisch, nicht-tierisch und belebt, nicht-belebt. Also wir können ja in den Pflanzenwelt hin. Ja? Und hier, es gibt in verschiedenen Sprachen Unterschiede, zum Beispiel bei Verben, wie zum Beispiel sitzen. Ein Mensch sitzt und ein Hund sitzt, sind zwei verschiedene Sitz. Ja? Sind zwei verschiedene Verben. Die beiden Verben sind besetzt und reserviert für die Tiere. Nur, wenn man die Kontexte sich tatsächlich anschaut, worauf ich jetzt hin will, ist genau euch zu erklären, dass es nicht nur Onomatopoeia und sowas wie Kuckuck gibt, sondern es geht noch etwas weiter. Man sagt, alle Assoziationen, die mit Zunzuli zu tun haben, also mit dem hier, Diphthong, das ist jetzt hier als dieses Graphem abgebildet, sind irgendwie solche Tiere wie zum Beispiel Eichhörnchen, Hase, so kleine Tiere, die von Körpergewicht her sehr, sehr klein sind. Ja? Und alles, was hiermit assoziiert wird, Zunzuli, sind sowas wie Bär zum Beispiel. Also das, Markus, der Bär wäre zum Beispiel jetzt so ein Paradebeispiel dafür. Der von Gewicht her etwas, ja. Und so kann man das metaphorisch auf die Menschen übertragen. Wenn jemand über 100 Kilo wiegt, wird wahrscheinlich eher Bär verwendet und die Menschen, die eher zierlich klein sind, Kinder zum Beispiel, die werden eher A verwendet. Und man kann das tatsächlich in einer Sprache abrollen, so wie Georgisch. Übrigens, was ich sehr hübsch finde, diese Anführungsstrichen Entdeckung hat kein Muttersprachler gemacht, sondern ein Amerikaner, der Sprache sehr, sehr stark durchdrungen hat, auch sehr, sehr gut gelernt hat und eben diese logische Relationen gesucht und gefunden hat, würde ich sagen. Und diese Gegenüberstellung hier, ich würde jetzt hier sagen, äquivalent unter 30 Kilo und äquivalent über 100 Kilo, ja, und irgendwas dazwischen. Ja. Das funktioniert in einer Sprache. Nur, wenn ich jetzt die anderen Worte nehmen würde, andere Verben nehmen würde, andere Aktionsverben nehmen würde zum Beispiel, mit der Beteiligung tatsächlich von diesen Konsonanten, würde ich dasselbe nicht vorfinden. Also das ist inkonsequent. Das ist scheinbar eine begrenzte Bildung, die tatsächlich so funktioniert. Ob das Grundlage für eine umfassende Theorie sein kann, sei dahingestellt. Ich will jetzt auch, vielleicht liegt es auch darin, dass ich kein Spezialist auf diesem Gebiet bin. Ich habe aber eine Konferenz miterlebt und ich war überrascht, wie viele Menschen beschäftigen sich damit in der Sprachwissenschaft. Ja? Nun gehen wir aber zurück auf diese Theorie, was ich vorhin gesagt habe. Also übrigens in diesem Kratilos vertretene zwei Theorien, eine Füssei- und Tessei-Theorie. Ich müsste, glaube ich, auch sogar eine Folie darüber haben. Nee, habe ich nicht. Aber zumindest, dass ich hier weitergegeben, dass wir eigentlich davon ausgehen sollten, dass die Verhältnisse zwischen einer Form und dem Content selbst tatsächlich arbiträr sind. Also die haben keine logische Verbindung zueinander, aber wir verschließen natürlich unsere Augen nicht gegenüber einer kleinen Klasse an Wörtern, eine kleine Klasse an, Begriffen, die tatsächlich so funktionieren und die Vorstellung uns darüber geben, was eigentlich für Inhalt sich dahinter verbirgt. Ja? Das ist, wir lehnen weder das eine noch das andere ab, aber eigentlich wie es zugunsten der Tessei-Theorie argumentiert, dass wir eigentlich keine logischen Verbindungen zwischen den Formen und Wörtern finden oder sehen sollten. Wenn wir jetzt, hier ist eine Darstellung dieser Arbitrarität, dass der Baum an der Stelle zunächst mal eine Vorstellung ist und dann haben wir sozusagen einen prototypischen Vertreter eines Baums. Ja? Wir haben sehr oft in dieser Veranstaltung vielleicht nicht prominent genug, aber trotzdem oft den Begriff Funktion erwähnt. Ja? Die Funktion ist auch entscheidend, wenn wir einen Bezeichnungsvorgang vollziehen. Übrigens, wenn man so eigentlich Bibel- oder Weltentstehungsgeschichten, nicht nur biblische, sondern auch die sonstigen Konsequenz durchdeckt, meinetwegen jetzt mesopotamische Geschichte mit Marduk als eher, also Gilgamesch-Epos meine ich damit, was Geschichte, wie wird eigentlich dort die Welt erschaffen? Also die Götter, die versammeln sich und sie sagen zu Marduk, pass mal auf, ab heute bist du der führende Gott. Und er sagt, eigentlich bisher war ich auch eigentlich Gott. Was heißt jetzt führender Gott zu heißen? Und die anderen Götter sagen zu ihm, alles was du sagst, wird auch. Und er sagt, okay, mal testen wir mal das. Und er sagt, okay, Weizenfeld, sagt er als Wort. Und dann wird tatsächlich ein Weizenfeld. Und er sagt, es soll regnen darauf. Das regnet darauf. Und er sagt, das funktioniert. Ja? Im Endeffekt, daraus sind natürlich in der damaligen Kunst auch mehrere Bilder entstanden, wie die Welt erschaffen wurde. Und wisst ihr, wie die Welt erschaffen, also wie, was auf diesen Bildern eigentlich abgebildet ist? Da ist so ein, weiß ich nicht, so ein Geist, also nicht richtig Gott, sondern eine Form eines Geistes, sitzt so ein bisschen höher auf einem Stein und da vorne ist eine lange Schlange von Tieren. Tiere, Vögel und alles Mögliche. Und da kommt zum Beispiel der Löwe und sagt, okay, du heißt jetzt Löwe und geht weiter. Da kommt der Bär und er sagt, du heißt jetzt ein Bär und er geht weiter und so weiter. Also wie will die Welt das schaffen, indem man den Konzepten auch Formen gibt, so Namen gibt. Das ist so die naive Vorstellung darüber. Ja? Das heißt, wenn wir, und diese Diskussion ist unglaublich interessant, also man sollte, Gilgamesch-Epos ist eigentlich etwas, was man nicht zu Ende lesen kann, aber das Interessante ist dabei, ab wann ist eine Löwe, ja? Und das werden wir jetzt, ab wann ist ein Baum, ja? Also wann können wir sagen, das ist jetzt ein Baum, ja? Es gibt diese japanische Baum, wie heißt das nochmal? Bonsai, genau. Ja, also sieht wie ein Baum aus, aber ist nicht größer als einen, weiß ich nicht, so eine ganz normale Blume. Ja? Die Vorstellungen darüber, wie ein Baum auszusehen hat, ist es eigentlich zunächst mal eine Annahme. Es ist ein Konzept. Es ist ein Konzept, worüber wir einfach die Vorstellung haben. Und in jeder Sprache entsteht zu diesem Konzept ein ganz bestimmter Begriff. Diese Konzepte können natürlich genuin für eine Sprache sein oder auch nicht genuin für eine Sprache sein. Zum Beispiel in kaukasischen Sprachen gab es kein Wort zum Kamel. Ja? Und warum? Weil es kein Kamel gab. Und als die erste Karawane durchgelaufen sind, dann entstand das Wort. Die haben aber einfach die Konsonanten substituiert und daraus aus Kamel kam Aklem. So heißt das jetzt in den meisten kaukasischen Sprachen Kamel. Ja? Das heißt, Konzepte gibt es nur, wenn man die Teile der wahrnehmbaren Welt in der Sprache abbildet. Wenn in der wahrnehmbaren Welt solche Konzepte nicht gibt, gibt es auch keine Formen dazu. Sicherlich gibt es, ist eine der Fake-Geschichten in der Sprachwissenschaft, zum Beispiel die Nordvölker hätten über 100 Bezeichnungen für Schnee. Ja, also er kennt ja wahrscheinlich, es stimmt, aber es ist überhaupt nichts Besonderes. Was denkt ihr, wie viele Bezeichnungen für Pferd gibt es im Deutschen? Man hat es tatsächlich gezählt. Ja? Nicht mindestens 3, also man kommt in über 50. Ja, nee, ich wollte jetzt auch nicht aufzählen, glaube ich auch, aber es sind, also es gibt, ich wollte jetzt auch nicht aufzählen, sondern es gibt tatsächlich über 50 Bezeichnungen für verschiedene Arten, Zustände, Geschlecht und so weiter. Alles mögliche, Alter, Funktion. Und wenn man alle Dialekte des Deutschen mit einbezieht, da kommt man auf sehr, sehr höhere Zahl. Und man könnte rausgehen und sagen, ja, das ist jetzt... Es kann sein, dass es mehr ist, also zumindest man hat versucht, diese Geschichte zum Beispiel mit den über 100 Bezeichnungen für Schnee tatsächlich zu relativieren. Das heißt, einfach zu sagen, das stimmt vielleicht einerseits, aber es ist nichts Besonderes. Ja? Ich meine, wenn man die Völker nimmt, die gewandert haben, also die Wandervölker, man sieht dort auch, dass es gibt unglaubliche Vielfalt an Hufenlexika. Ja, die Hufen, die man für Tiere verwendet, die Transporttiere, es gibt unglaubliche Vielfalt daran. Und das ist jetzt nichts Besonderes, will ich einfach damit sagen. Was aber besonders ist, und das ist jetzt eigentlich so ein, vielleicht die erste Kernaussage, worauf ich eigentlich hin wollte, dass die Sprache rein semantisch und konzeptuell genau das abbildet, wie eine Gemeinschaft die Welt wahrnimmt. Man nennt diese Vorstellung auch Sprachrelativismus. Und es gibt zwei ganz große Vertreter dieser Sprachrelativismus. Das ist Sapir und Worf. Also Benjamin Sapir und Worf ist mit Vornamen, habe ich jetzt gerade vergessen. Aber die werden tatsächlich als Paar immer mit diesen Nachnamen benannt, das Sapir- und Worf-Theorie. Ich erzähle ganz kurz, wie es dazu kam. Übrigens, Benjamin Sapir war hier in Bielefeld geborener, in eine jüdische Familie und in den 30er Jahren nach Amerika ausgewandert. Dort haben sie sich kennengelernt und die waren beide Versicherungsvertreter. Und die wollten einfach Geld verdienen, die waren arm. Die haben überlegt, wir verkaufen jetzt unsere Versicherungspolice. Und irgendwie keiner wollte so richtig mit denen zu tun haben. Die haben gesagt, lass uns mal zu Indianerreservaten gehen, davon gibt es ja viele, und verkaufen wir dort mal. Die überzeugen wir, die mal die Police zu kaufen. Als sie da hingegangen sind, haben sie festgestellt, erstens haben sie, wahrscheinlich gab es ja auch sprachliche Begabung, nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher, haben die natürlich zwangsweise sind sie mit den Sprachen auseinandergesetzt, die Indianersprachen. Und die haben gesehen, die Begriffe, die im Englischen eigentlich so familiär und geläufig sind, gibt es dort gar nicht. Dass die schon mal Schwierigkeit davon hatten, in der ersten Person zu sprechen, das Wort Ich irgendwie zu sagen. Ja? Weil zum Beispiel, besonders in deren Fall, nicht alle Indianersprachen funktioniert so, aber sie hatten mit Indianern zu tun, die zum Beispiel über sich selbst in der dritten Person gesprochen haben. Deswegen hatten die erstmal Verständigungsprobleme. Dann haben sie zum Beispiel über die Gegenstände, sicherlich wissen, die sind, die gehören zu Dingen, zu Gegenständen, nicht belebt. Sprachen die Indianer manchmal als belebt, manchmal als nicht belebt. Und dann kamen sie komplett durcheinander und dann haben sie natürlich sich mit den Sprachen auseinandergesetzt. Das war vorbei mit der Versicherung und Verkauf von Policen. Die haben aber eine unglaublich interessante Theorie entworfen. Und diese Theorie besagt, dass die Welt sieht für einen Sprecher so aus, wie die Sprache das vorschreibt. Nicht so, wie die Natur das vorschreibt, die physische Natur, sondern wie die Sprache das vorschreibt. Es gibt ein dritter Name, was ich noch gerne euch ans Herz legen möchte, wenn ihr euch mit dem Thema später vielleicht beschäftigt. Leo Weisgerber, ein deutscher Ethnolinguist, der besonders nach dem Zweiten Weltkrieg tabuisiert war, denn er hat in den 30er Jahren mit Nationalsozialisten kollaboriert und deswegen war er eigentlich verboten, seine Lehre war auch verboten. Aber aus meiner Sicht ist Leo Weisgerber viel größerer Ethnolinguist als Sapir und Worf. Das, was ich gerade von Sapir und Worf erzählt habe, hatte er mit einem unglaublichen Satz ausgedruckt. Und zwar, er meinte, ob in einem Land ein Unkraut wächst, entscheidet nicht die Natur, sondern die Sprache, die in diesem Land gesprochen wird. Nochmal, ob in einem Land ein Unkraut wächst, entscheidet nicht die Natur, sondern die Sprache, die in diesem Land gesprochen wird. Warum? Was ist eigentlich ein Unkraut? Etwas, was stört, keine Kulturpflanze. Wer entscheidet, was eine Kulturpflanze ist? Die Menschen, die diese Pflanze benutzen oder nicht benutzen können. Und die können mit einem Unkraut oder mit einer bestimmten Pflanze nichts anfangen und sagen, das ist ein Unkraut. Das stört. Das heißt, die Zuschreibung, eine konzeptuelle Zuschreibung und damit auch die Zuschreibung der Funktion, deswegen meinte ich vorhin die Funktion, ist eigentlich eine reine sprachliche Entscheidung. Das ist eine abstrakte Entscheidung und wenn jemand dort eingeboren wird und diese Sprache einfach quasi auf dem Tablett reserviert bekommt als Input, bekommt auch eben diese Zuschreibung als Input und man lernt nicht einfach das Wort als Anreihung irgendwie Unkraut, sondern lernt auch, dass das auch eine keine Kulturpflanze ist. Man geht aber in einem nächsten Nachbarland und dort wird zum Beispiel schädliche Bekämpfung mit Unkraut. Ich habe mich tatsächlich das etwas tiefer untersucht als Spaß. Ja? Und es gibt tatsächlich Sprachen in denen, oder Kulturen, in denen zum Beispiel bestimmtes Ungeziefer wird mit Unkraut bekämpft. Das heißt, da haben die tatsächlich eine Funktion. Das ist eine biologische Dünger, wenn man so möchte. Ja? Und dort heißt das in dieser Sprache kein Unkraut, so wie das auf Deutsch Unkraut heißt. Ja? Das heißt, es ist das, was Weisgerber sagt, das stimmt. Eigentlich die Natur ist nicht das, was draußen physisch neutral gegeben ist, sondern das, was in der Sprache an Bedeutungen dieser Welt abgebildet ist. Das ist Sprachrelativismus. Das ist ein Oberbegriff und eigentlich ja, relativ akzeptiert. Also keiner streitet darüber, dass das tatsächlich so ist. Ich möchte jetzt auch jetzt an ein paar wichtigen Begriffen kommen. Das, was wir unter Begriff Sem und Semem ist im Verhältnis wie auch von und Phonem. Wenn wir von einem Dach sprechen oder von einem Haus sprechen, dann gehen wir von bestimmten Eigenschaften aus. Das, was hier rechts steht, ist eine Liste von prototypischen Eigenschaften eines Hauses. Und wir gehen davon aus, dass da oben ist zum Beispiel, es muss ein Dach haben. Ja, dann ist das erst ein Haus. Das muss vier Wände haben, eine Tür, Fenster, ist zum Wohnen, hat mehrere Zimmer und da steht Punkt, Punkt, Punkt. Das kann auch sehr, sehr, sehr lang sein. Nur, lernt man hier in der Schule sowas wie ein Zipf'sche Gesetz oder Zipf's Relation? Xenia nickt, was ist Zipf'sche Relation? Genau. Ja, also absolut richtig. Das ist, genau, also das ist eine statistische Relation. Nur diese Liste hier hat auch Nummerierung. Sem 1, Sem 2, 3, 4, 5, 6. Ja? Also man hat 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und diese Nummerierung ist auch, also 1 ist kleiner als 2, 2 ist kleiner als 3, 3 ist kleiner als 4, 4 ist kleiner als 5. Und Zipf sagt, das, was meiste Frequenz hat, bekommt niedrigste Zahl. Ja? Das, was am meisten frequentiert, bekommt den niedrigsten Zahl. Frequentiert Dach als prototypische Eigenschaft des Hauses am meisten. Wir können uns darauf einigen oder nicht einigen. Aber lass uns mal gehen wir davon aus, wir einigen uns darüber. Das ist frequenteste Eigenschaft, bekommt in der Liste, diese Liste ist nicht willkürlich, das möchte ich einfach damit sagen. Ganz oben steht etwas, was rein statistisch höchste Frequenz besitzt. Und Zipf's Gesetz bedeutet, also man kann in diesem Algorithmus damit sehr viel später anfangen, dass ganz oben steht etwas, was höchste Frequenz hat. Ja? Und je weniger Frequenz, desto höher ist die Zahl, die Position in der Liste, die Zahl der Position. Und wenn etwas weniger frequent ist als vier Wände, kann man ein Haus mit drei Wänden, kann man bestimmt auch, wenn man drei Wände hat. Ja? Weiß ich nicht, aber ich würde sagen, es geht. Ja? Dann bekommt das Platz zwei. Dann gibt es, muss eine Tür haben. Ja? Wenn man jetzt die nordostkaukasischen Dörfer mal sich anschaut, da sind die Türme, man muss ja hochklettern, hat keine Tür, so gesehen. Also muss man quasi übers Fenster da rein, weil das ein Schutzraum ist. Ja? Es ist nicht, man muss ein Fenster haben, natürlich, man muss irgendwie vielleicht Tageslicht nutzen, was auch immer. Man muss zum Wohnen sein, muss nicht, aber kann zum Wohnen sein, muss mehrere Zimmer haben, muss auch nicht haben und so weiter und so weiter. Also man sieht, dass die Eigenschaften, und wenn man die Frequenz von diesen Eigenschaften tatsächlich auf eine Liste platziert, dann geht man genau von einem Zipf-Verhältnis aus. Je höher frequent, desto niedriger die Zahl, die Position in der Liste ausdrückt. Das ist sozusagen, wie man etwas erstellt, was wir auch die Wortfelder nennen. Ja? Wortfeld. Wir können eigentlich, da oben steht ein Haus, ja? Und was ist, wenn ich jetzt sage, von Haus aus bin ich Sprachwissenschaftler. Ja, da habe ich das Wort Haus verwendet. Aber ihr seht, dass ich bestimmte Eigenschaften eines Hauses transferiert habe. Damit meinte ich nicht Linguistik, und Linguistik hat keine vier Wände, Fenster, Türen, Schorntüren, rein, raus, ja. Aber nicht in diesem Sinne, und ist kein Gebäude an sich. Ja? Aber ich habe da eine Eigenschaft genommen, das ist quasi als Dach, ja, als Dachfach sozusagen, und quasi als Metapher verwendet. Generalisiert und als Metapher verwendet. Was habe ich aber generalisiert? Eben die frequenteste Eigenschaft eines Hauses, nämlich das Dach. Ja? Das ist damit gemeint. Ich öffne mit einem Wort eigentlich Wortfeld, und innerhalb dieses Wortfelds erstelle ich eine Liste mit prototypischen Eigenschaften. Eine Frage. Kennt ihr vielleicht aus der Psychologie oder sonst aus dem Leben Experimente, die unter dem Namen Priming Experiments laufen? Was ist ein Priming? Kennt ihr sowas? Also Priming Experimente sind in der Semantik, in der kognitiven Semantik, eine gängige Methode, um die Verbindungen, sogenannte Co-occurrences zu ermitteln. Bei Priming macht man Folgendes. Man stoppt einfach die Zeit und lässt einfach die Worte laufen als Audio, oder bittet man einfach. Das sind die Primes, das man anbietet. Und man muss möglichst schnell das Erste, was man mit dem Prime assoziiert, auch aussagen. Und das wird notiert. Ja? Man setzt jetzt mehrere Sprecher in verschiedenen Sprachen und bittet allen ein Prime weiß. Das Erste, was mir einfällt, vielleicht, ja, Krankenhaus. Andere sagt, ja, Reinheit. Wenn jemand aus Indien kommt, vielleicht Trauer. Das ist Priming. Ich bitte ein Prime an, aber ich bekomme verschiedene Assoziationen damit. Und dann kann ich in Bezug auf eine Sprache, wenn ich das konsequent durchführe, zu überwiegendem mehr, weiß ich nicht, wenn ich jetzt 5000 Primes nehme und ein Experiment über 20 Tage mit Hunderten von Probanden durchführe, dann entsteht sowas wie eine Wabe oder wie ein Netz. Und die Knotenpunkte dieses Netzes sind eben die Konzepte. Und nebeneinander stehende Konzepte sind am nächsten verbunden. Und das ist zum Beispiel für jemanden, der mit Weiß und Krankenhaus verbunden, tatsächlich nebeneinander stehende Knotenpunkte, die mit kürzesten Weg miteinander verbunden sind. Bei anderen ist das wiederum vielleicht mit Trauer verbunden oder mit Reinheit verbunden oder ich weiß es nicht, also mit Krankenschwester oder irgendwas Ähnliches, alles, was man aus dem Leben so holt. Und scheinbar, wenn man unser mentales Lexikon versinnbildlichen möchte, dann ist das scheinbar so ein Netz. Wenn man davon ausgeht, wie viele Worte ich aus einer Sprache oder wo sehe ich alle Worte einer Sprache, dann nennt man Lexikon und da ist alphabetisch alles aufgelistet. So ist das nicht in unserem Kopf gespeichert. So wie das in unserem Kopf gespeichert ist, ist tatsächlich als Netz gespeichert. Jetzt denken wir mal kurz, denkt mit mir mal ganz kurz. Man legt einfach ein Netz auf eine flache Oberfläche. Ja, hier liegt ein Netz. Was ich mache, ich greife einen einzigen Knotenpunkt und ziehe das hoch. Was passiert? Kann ich nur diesen Knotenpunkt hochziehen oder da kommt was noch mit, links und rechts? Und die sind zwar nicht so hoch wie dieser Knotenpunkt, aber auch nicht so flach wie die anderen. Scheinbar, wenn wir ein Wort aussprechen, aktivieren wir alles drumherum, was unmittelbar daneben ist. Was ich gerade beschreibe, diese Vorstellung legte ein sehr bekannter Semantiker und auch Sprachwissenschaftler, Charles Fillmore, zu seiner Theorie zugrunde. Und diese Theorie wurde dann später, also Fillmores Theorie heißt das eigentlich, wurde jetzt zum Beispiel für Zweitspracheverb verwendet. Ihr könnt in Google GermanNet eingeben, tatsächlich ein Net als Netz, GermanNet, also N groß geschrieben. Das ist ein University of Texas gemachtes Projekt. Wie unterrichtet man Deutsch als Zweitsprache? Und dort geht es nicht, überhaupt nicht um Grammatik, dort geht es nicht um irgendwelchen, also diese Struktur, ich lerne erstmal Alphabet, dann Zahlen, dann Pronomina, so wie man so ein Deutsch als Fremdsprache lernt, so wie ich das gelernt habe. Sondern da geht es darum, man nennt zum Beispiel das Wort Geburtstag als Knotenpunkt und sagt, okay, Womit assoziiert man das Wort Geburtstag? Geburtstagskind, dann kommt Torte, Kerzen, Feier, Luftballons, Zusammentreffen, Musik, Lachen. Und da geht tatsächlich eine Menge an Netz um das Wort drumherum und sagt, okay, wir lernen heute ein bestimmtes Feld um das Wort Geburtstag. Und so wird auch, also im Fremdsprachenunterricht hat sich das, war bahnbrechend, ist mittlerweile ein Geschäftsmodell sogar, es ist ein Business. Oder wir nehmen zum Beispiel einfach etwas Globaleres, Arbeit. Ja, das Wort Arbeit. Da kommt Arbeitsvertrag, Lohn, Arbeitszeit, Überstunden, Vertrag, Pflichten, Aufgaben, Kollegen. Da kommt eine lange Liste an Wörtern. Und das, was daraus in der University of Texas gemacht wurde, es sind nicht nur die Wörter, sondern auch die typischen Sätze. Deswegen, das, was ich hier gerade zeige, ist eigentlich ein natürliches Abbild dessen, was wir tatsächlich unter diesen Wortfeldern dann assoziieren. Die einzelnen Bestandteile sind Sememe, das sind Konzepte. Wir können daraus zum Beispiel das Konzept Dach herausnehmen und eine ähnliche Liste für Semem, Dach als Seme anbieten und aufschließen. Ja? Dach, ich weiß nicht, Sattel oder sowas. Es gibt doch Flach, Sattel, Formen eines Dachs. Ja? Als erstes würde ich quasi die Funktion benennen, zwar etwas überdachen, ein Gebäude überdachen. Und dann würde ich weiter eine sehr lange Liste erstellen. So funktioniert das. Und jetzt denkt mal kurz drüber nach. In unseren Köpfen fliegen sehr viele Wörter und diese Wörter werden ich zeige euch ein kurzes Abbild. Ist das das? Nein, das ist das. Ich gehe mal ganz kurz, wo soll ich jetzt gehen? Downloads nicht. Das ist eine sehr schöne Korpuskollektion. Ich hoffe, dass ich jetzt hier reingehen kann. Okay, ich gehe mal hier rein. Wie entstehen die Assoziationen? Hier ist Deutsch. Ich gebe jetzt zum Beispiel Angela ein. Ja? Ich gebe Angela ein, das ist wieder ein Primank. Ich sage jetzt Angela ein. Worüber denkst du als erstes? Merkel. Du? Worüber denkst du, wenn du Angela hörst als erstes? Ein Dach? Okay. Ja, sehr gut. Okay. Anyway, aber hier hinter, und wir schauen ganz kurz, da stehen die Zahlen. 46 Millionen Sätze. Davon sind 720 Token, das heißt die Links- und Rechts-Leerstelle. Wenn man die Ähnlichkeiten rausfiltert, bekommt man 8 Millionen Types. Ja? Token und Types. Wir wissen, was das ist. Ja? Zum Beispiel Buffalo, 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 Buffalo ist 7 Token, ist aber ein Type. Ja? Das ist ganz wichtig. Das ist ja genau in diesem Token- und Type-Verhältnis gemeint. Das heißt, wir bringen jetzt diesen Knotenpunkt. Das heißt, wir haben 8 Millionen, ein Netz aus 8 Millionen Knotenpunkten, jede Menge. Ja? Nur, wir müssen, das sind jetzt nicht 8 Millionen Worte des, also einzelne Worte des Deutschen, sondern das sind auch alle Singular-Plural-Formen eines und desselben Wortes und so weiter und so weiter. Das ist damit gemeint. Ja? So, jetzt gehen wir hier, suchen wir Angela. So, was wir bekommen ist, ich zeige euch auch, was damit gemeint ist, hoffe, dass das funktioniert. Ja. Wir haben dort für Angela 50.555 Belege unter 8 Millionen. Okay? Rank 1,3 and Frequency Class, denkt bitte an Zipfsche Gesetz, Frequency Class 9. 9 ist immer noch einstellig und alles, was einstellig ist, was sagt Zipf? Also 9 korreliert gerade mit 50.000. Das heißt, 8 wird wahrscheinlich höhere Zahl als 50.000 haben und auf Platz 1, was auch immer in diesem Lexikon auftaucht, wird vielleicht 50 Millionen nicht, aber wird vielleicht ein paar Millionen haben. Was ich aber damit sagen möchte, ist, was wir hier sehen und was ich euch zeigen wollte, war eigentlich genau das. Wir haben hier unser gesuchter Begriff Angela. Und wir sehen, dass wir wie einen Knotenpunkt haben. Und mit diesem Knotenpunkt sind, es ist nur ein Ausschnitt aus diesem Netz, wovon ich gerade gesprochen habe. Das ist nur ein Ausschnitt. Wir können natürlich, es gibt ganz sicher Maschinen, die größere CPUs haben und wahrscheinlich brauchen wir die ganze Wand, um das ganze Netz hier auszustellen. Aber das, was damit zusammensteht, ist, okay, was ganz wichtig ist. Ihr seht, dass zwischen Knotenpunkten Vektoren unterschiedliche Dicke haben. Manche sind dünn und manche sind dick. Die dünnen bedeuten, die liegen weit auseinander in diesem Netzwerk und die dicken heißen, die liegen nahe zueinander in diesem Netzwerk. Und ich sehe zum Beispiel Angela und Seehofer, Angela und CDU, Angela und Bundeskanzlerin da oben und Angela und dickste ist Angela und Merkel. Guckt mal kurz, ich nehme das kurz raus. Seht ihr? Also Merkel, das ist dickster Vektor hier dazwischen. So ungefähr geht das auch in unseren Köpfen vor. Ja? Jetzt haben wir keinen menschlichen Kopf, sondern eben ein Korpus aus, wie viel waren das? Um die 70 Millionen Sätzen. Das ist eine große Zahl. Ja? Und was haben wir hier noch? CDU-Chefin Horst oder Martin Schulz, wahrscheinlich ist es ein bisschen alt, Bundeskanzlerin, CDU, Schulz und so weiter. Was ist, wenn wir zum Beispiel als Mittelknotenpunkt CDU nehmen? Wir klicken darauf und wir bekommen... Ich verstehe nicht, warum das... muss ich hier rauf? Nee. Ja, es funktioniert scheinbar nicht. Ich kann natürlich den Status wechseln und irgendeinen Begriff... Ach doch, jetzt funktioniert das, weil ich habe einen CDU. Und der hat Frequency Class 7, das heißt, der ist noch mehr belegt als 118.000 Mal als Angela. Das meinte ich mit ZIPF. Also je niedriger Frequency Class ist, desto höher die Zahl der Belegung. Was haben wir hier? Kanzlerin Wolfgang Schäuble, Grüne, Bundeskanzlerin Merkel, Angela Merkel und so weiter und so weiter. Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Assoziationen mit Angela Merkel und CDU steuerbar sind? Kann man sie steuern? Bitte? Nein. Das, was man hier sieht, ist sozusagen ein Diskurs, eine Sammlung aller Texten, und zwar mit 70 Millionen Sätzen, die produziert wurde auf Deutsch. Ja? Die Frage ist, was ich jetzt damit sagen möchte, ist, vielleicht greife ich das doch vor, ja? Wir haben nicht so viel Zeit, ich will heute einiges schaffen, was Semantik angeht. Im Jahr 2001, nee, das war nach dem 9/11, hat amerikanische Regierung hat sich dafür interessiert, womit die amerikanischen Bürger den Begriff Guantanamo assoziieren. Etwas ähnlich, also das ist jetzt relativ neu und 2001 ist weit, weit weg, also digital, für digitale Geschichte ist das Steinzeit. Und man hat etwas Ähnliches ermittelt für den Begriff Guantanamo. Und um den Begriff Guantanamo herum gliederten solche Knotenpunkte wie Folter, Menschenrechten, Verletzung von Menschenrechten, Folter, Outlaw Territory, irgendwie solche grässliche Sachen. Und die amerikanische Regierung dachte, eigentlich versuchen wir das, was wir dort tun, egal was wir dort tun, um die zukünftigen Anschläge auf amerikanische Territorium zu verhindern. Die amerikanische Bevölkerung aber assoziiert in dem Diskurs, das heißt die Artikel, die gedruckt wurden, das, was darüber gesprochen wird, eben mit etwas Negativem. Wie ändern wir das? Das, was ich gerade erzähle, hat ein brillanter Sprachwissenschaftler aus, derjenige, der übrigens hinter diesem Tool steht, Gerhard Heyer, tatsächlich als Beispiel gebracht. Nach 3 Jahren, also innerhalb von nächsten 3 Jahren, als man das festgestellt hat, wurden gezielt die Zeitungsartikel, und zwar in den Meinungsmachersartikeln bestellt, alle große irgendwie extra Studien bestellt und bezahlt. Man hat nach 3 Jahren genau dieselbe Frage gestellt. Man hat genau dieselben Waben mit dem Knotenpunkt Guantanamo generiert, und drumherum waren solche Knotenpunkte wie Terrorismus, Schutz von Amerika, keine Ahnung, alles was um Guantanamo herum dann auf einmal positiv oder heldenhaft belegt war. Das war eigentlich das erste, ich würde sagen, die erste Indiz dafür, dass kollektive Vorstellungen, kollektive Meinungen, kollektive Assoziationen können besonders in dem digitalen Zeitalter auch gesteuert werden. Kennt ihr zufällig das hier? Wisst ihr, was das ist? Es ist relativ neu, gibt es erst seit Sommer. Du kennst das? Was macht das? Weißt du das? Nee, nicht verbessern. Ein anderes Wort. Bitte? Nein, wie bitte? Im was? Ach so, nein, das auch nicht. Bitte. Was ist das? Also korrigieren? Nicht nur der Satz. Aber das ist richtig, was du gerade sagst. Leider, also momentan funktioniert das nur zum Englischen. Wir müssen das jetzt nicht ausprobieren, aber mach das selbst. Was ich mir überlegt habe, wenn man hier irgendeinen Satz eingibt, ein Satz, dann wirft dieses System ausgehend aus mehreren hundert Millionen Texten, die auf Englisch im Netz zugänglich sind, einen eigenständigen, und zwar, und das ist der Punkt, einen neuen Text raus. Das heißt, dieses System schreibt selbstständig einen Text aufgrund eines einzigen Satzes, den ich jetzt hier eingeben kann. Ich war auf einem Workshop ein Produkt von Google. Google hat natürlich einen Zugriff auf all diese Texte. Es ist, einerseits ist das tatsächlich brillant gemacht, aber andererseits, ich war vielleicht, weil ich kein Digital Native bin, also ich kenne die Welt auch ohne diese ganze Sache, ohne Internet. Das hat mich auch so ein bisschen erschreckt, weil ich denke, das hier oder eine Verbesserung dessen ist nächster Schritt in Bezug auf Fake News. Also das ist, glaube ich, wie die Fake News in der nächsten Dekade entstehen wird. Wenn ich jetzt schreiben würde, keine Ahnung, I teach at Goethe University, das hier, in Frankfurt, eigentlich ein neutraler Satz. Nee, Frankfurt, die schreiben das, glaube ich, ne? Ach so, das ist bereits angliziert, jetzt. Ein neutraler, nichtssagender Satz und kompletter Text, dann bekomme ich Ich bekomme einen Satz, einen Textabschnitt, der inhaltlich zu dem, was ich geschrieben habe, steht da, a response, my professor in character is a character with this picture, ja, boomerang, project, danke, ja, okay. Warum? Weil vielleicht mein Satz zu kurz und zu neutral ist. Wenn man aber dort ein Wort mit Hass oder Liebe oder irgendwas, was Sentiment auslöst, ja, irgendein Sentiment auslöst, reinschreiben würde, dann bekomme ich einen Text. Übrigens, wenn mir Text nicht gefällt, ich kann das neu generieren lassen. Ja? Also ich bekomme jedes Mal neue Texte rein. Und das Interessante dabei ist, ja, sehr schön. So kann man auch Bachelorarbeit schreiben. Ja? Und es wird kein Plagiat, ja? Weil das ist ein komplett neuer Text. Was wir hier brauchen ist, aus der Semantik brauchen ist, dass ein Satz eine ganz bestimmte Bedeutung realisiert und diese Bedeutung wird im nächsten Satz weitergeführt. Diese Eigenschaft nennt man in der Semantik auch Isotopie. Isotopie. Ein Satz ist irgendwie inhaltlich mit dem nächsten Satz verknüpft. Das ist eine Isotopie. Aber der gesamte Text hat auch eine Art Zusammenhang. Und das ist ein zweiter Begriff, Kohärenz. Kohärenz. Also Isotopie und Kohärenz sind eigentlich ein und dasselbe, nur Isotopie ist auf Satzebene und Kohärenz ist auf Textebene. Wisst ihr, wie ein Witz funktioniert, rein semantisch? Leute, das ist nicht trivial. Ja, also wenn ich einen Satz sage, so wie ich hier das eingetragen habe, erwecke ich eine ganz bestimmte Erwartung. Ihr seid alle Googles, ihr habt alle Texte im Kopf. Und wenn ich mit irgendeinem Satz komme, dann ist es Bereitschaft, also es ist Selektion bereits in eurem Köpfen, also bereits eine Selektion bei dem Hörer, und eine ganz bestimmte Auswahl an Diskursen werden bereitgestellt. Warum? Weil Verständigung muss gewährleistet werden. Ja? Genau dasselbe passiert scheinbar auch in unseren Köpfen. Das heißt, die Erwartung ist bereits da. Und ein guter Witz ist dann ein guter Witz, wenn die Erwartung am wenigsten erfüllt wird. Man nennt das Isotopiebruch. Ich breche die Isotopie. Kennt ihr den Witz, ein Lasterfahrer aus Hamburg fährt nach Göttingen über Bremen. Also ein Lasterfahrer aus Hamburg fährt nach Göttingen über Bremen und hat im Laster genau 1 Million Stück Legosteine. Und steht im Lieferschein auch 1 Million Stück Legosteine. Kurz vor Bremen in eine Kurve kippt der Laster um und auf dem Feld liegen 1 Million Legosteine. Was macht der Fahrer? Er geht und sammelt sie und dann macht er eine Strichliste. 1, 2, 3, 4, und dann sammelt auch. Und dann sammelt er guckt, kein Stein mehr auf dem Boden, guckt auf der Liste, 999.999 Stück, ein Legostein fällt. Ja? Ihr merkt, dass es so ein Witz ist. Ja? Also es ist schon eine Geschichte, also ich will jetzt hier keine Witze erzählen, sondern ich erkläre jetzt eine Textstruktur. Ich wecke die Erwartungen und ihr wisst, das ist ein Witz, also es muss witzig sein. Es muss witzig sein. Ich meine, wie fängt man auf Deutsch einen Witz an? Kommt ein Mann zum Arzt. So eine typische Struktur, Verb-R-Struktur. Man weiß, okay, das ist jetzt nicht das, was dir widerfahren ist, deinem Freund widerfahren ist. Ich signalisiere bereits mit der Struktur, syntaktische Struktur, jetzt kommen wir zu einem bestimmten Genre. Und ich erwecke diese Erwartung. Ja? Was macht dieser Fahrer? Der ruft seinen Chef in Hamburg und sagt, ja, ich bin gefahren, umgekippt, 1 Million Steine auf dem Feld, habe ich alle quasi gesammelt. Ich finde einen Stein nicht. Und sagt, in dem Witz fragt der Erzähler dem Hörer, und wisst ihr, was der Chef gesagt hat? Und jetzt kommt's, jetzt ist ein Witz, jetzt ist eine Pointe. Ja? Und der Witz ist einfach, der Chef sagt, ja, ist ja nur ein Stein, kannst du ruhig weiterfahren. Ja? Naja, das ist nicht Antiwitz, sondern, das ist ein Antiwitz. Also ich habe keine Isotopie gebrochen, das ist eine logische Fortsetzung dessen. Ja, das ist der Punkt, dass man, ich meine, ich habe tatsächlich längere Zeit Stefan Raab in meinem Fernsehen gesehen. Er war sehr derbe, manchmal auch sehr forsch, aber er beherrschte mehr oder minder den Kunst eben für diesen Isotopiebruch. Ja, einmal hat er eine Frage auf Deutsch bekommen und er hat angefangen auf Englisch zu beantworten. Das, was er auf Englisch gesagt hat, war nicht witzig, aber allein, dass er die Erwartung, dass er Deutsch spricht, gebrochen hat, war witzig. Ja, also das ist eigentlich, nächstes Mal, wenn ihr einen Witz hört, denkt bitte an Isotopiebruch und überlegt, ein Witz ist witziger, je tiefer dieser Isotopiebruch tatsächlich stattfindet. Okay, zu deinem Replik vielleicht. In Bremen fährt ein Straßenbahn, okay, in Bremen fährt ein Straßenbahn und da sitzt eine ältere Dame mit einem Chihuahua in der Hand und da steigt ein Herr mit einer Pfeife rein. Damals dürfte man noch in Straßenbahn rauchen und der Mann zieht so richtig in seine Pfeife und qualmt raus, sodass keiner was sieht. Und die Frau sagt, wenn du das nochmal machst, nehme ich deine Pfeife aus dem Mund und werfe ich aus dem Fenster. Da sagt der Mann, wenn Sie meine Pfeife, was ich lebenlang habe, von meinem Vater als Geschenk bekomme, aus dem Fenster werfen, nehme ich Ihre Chihuahua und werfe ich auch aus dem Fenster. Dann fahren Sie erstmal weiter, dann nimmt nochmal dieser Herr und zieht nochmal durch Pfeife und noch stärker. Die Frau natürlich, ja, die Bedingung war bereits definiert, zieht tatsächlich Pfeife raus und wirft aus dem Fenster. Der Mann sagt, okay, du wusstest, was jetzt passiert, und nimmt Chihuahua und wirft auch aus dem Fenster. Fahrende Bahn. Jetzt musst du mir vorstellen, was der Bahnfahrer sieht. Er sieht aus dem Seitenfenster, da fliegt ein Gegenstand aus dem Fenster, da fliegt ein Hund aus dem Fenster und nach 2 Minuten sieht er, wie der Hund, der rausgeflogen ist, versucht quasi die Bahn zu erreichen und hält zwischen den Zähnen etwas. Die Frage an dich, was ist dieser Gegenstand, was er zwischen den Zähnen hält? Bitte? Gut, okay, sondern? Hat jemand eine Idee, was da drin ist? Das ist die Isotopiebruch, die keiner erwartet. Das war in Bremen, das war der Legostein, der gefehlt hat im vorigen Netz. Das, was ich gerade erzählt habe, ist aus einem Buch und das heißt Textgenre Witz. Das ist eine große Forschung und bezieht sich nur auf Techniken, wie wird man witzig. Also wenn jemand von euch als sagen kann, okay, ich kann keine Witze erzählen, das kann man lernen. Ja, das kann man lernen, das ist eine Technik. Und diese Technik steckt in der Semantik. Ja? Okay, ich komme ein paar wichtigen Sachen nochmal, da wir also die thematisch vielleicht gar nicht so bahnbrechend sind, aber doch durchaus wichtig. Das, was ihr hier seht, hat man sehr lange Zeit abgespottet als Checklisten-Semantik. Man nimmt einfach bestimmte Eigenschaften und geht man mit plus, minus weiter. Wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen ein Konzept Vogel, dann schreiben wir eine Liste, plus zum Beispiel muss fliegen können, muss vielleicht Flüge haben, muss bestimmtes Gewicht und Verhältnis und so weiter. Und dann denkt man, okay, wo platziere ich Pinguin zum Beispiel dazwischen? Hat Flügel, aber kann nicht fliegen. Solche Sachen. Ja? Also diese Checkliste-Semantik ist jetzt in der formalen Semantik so ein bisschen, habe ich das in der letzten Sitzung gefragt, wenn ihr in Google Syntax eingibt, kommt nichts Linguistisches raus, sondern in der Informatik. Ja? Das ist eine Art der Kompilierung. Innerhalb der Kompilierung ist auch semantischer Check gedacht. Ob die Befehle tatsächlich mit ob Variablen tatsächlich mit Explikationen korrelieren. Es ist genau formalisierbar, so wie auch die Syntax formalisierbar ist. Aber alles Wichtige, was da steht, also alles, was wichtig ist, steht auch da. Von Karl Bühler, das ist nicht von Karl Bühler, aber ähnliches ist von Karl Bühler, dass wir mit ein Dreieck entwerfen können, auf dem wir ein Konzept haben, Konzept einer Schnecke da oben, und da sind eben die Eigenschaften. Die Liste ist auf dieser Ebene genau. Wir haben dann eine ganz bestimmte sprachtypische Bezeichnung und wir haben einen Vertreter in der Welt. Dieser Dreieck ist eigentlich, darüber wurde bereits vor ungefähr 120, 130 Jahren in der Sprachwissenschaft geschrieben, wie das tatsächlich funktioniert. Ein guter Freund von mir, der eine Werbeagentur hat mir aber erzählt, dass die gesamte Werbewirtschaft funktioniert genau nach diesem Muster. Ganz bestimmte Konzepte aus der Realita tatsächlich abzurufen. Also semiotisches Dreieck, das ist auch eine Zeichentheorie, die ich hier bestimmt habe. Nein, habe ich nicht. Oder habe ich doch? Ja, genau. Also ich komme nochmal hin. Wir haben ein sprachliches Zeichen. Dieses sprachliche Zeichen korrespondiert zunächst mal mit einem Konzept. Ja, das ist aus der Welt und irgendwie geteilt oder nicht geteilt. Dieses sprachliche Zeichen korrespondiert etwas, was bezeichnet werden muss. Ja, das ist tatsächlich zum Beispiel diese Schnecke auf einer Seite. Wenn wir in der Mitte jetzt einfach Z schreiben würden. Hier auf diesen Vektoren steht auch, was sie machen. Schaut ganz kurz hier drauf. Also, erweckt, ein sprachliches Zeichen, erweckt eine Assoziation oder ruft hervor ein Konzept der Schnecke. Und dieses Konzept bezieht sich, hier, dieses Vektor hier, bezieht sich auf einen Gegenstand der realen Welt und das Zeichen steht für, sprachliches Zeichen steht für diesen Gegenstand der realen Welt. Also dieses Verhältnis ist so, wie wir im Endeffekt mit den Konzepten, also Formen, Inhalten, zweierlei, und einmal die Gegenstände, worauf sich bezieht, tatsächlich umgehen. Als ich vorhin Karl Bühler erwähnt habe, wollte ich unbedingt hierauf gehen. Das ist klausurrelevantes Thema, also Deixis ist klausurrelevantes Thema. Deiknum heißt auf etwas zu zeigen. Im Endeffekt mit dem Sprechen tun wir nichts anderes, nicht mit der Finger auf etwas zu zeigen, sondern mit den Begriffen, Formen auf etwas zu zeigen. Und Karl Bühler entwarf eine Theorie der Deixis, und zentraler Begriff dafür ist Origo, die da oben steht. Das ist eigentlich deiktisches Zentrum. Wenn ich jetzt hier spreche, mache ich drei Parameter zu nutzen. Persönliches Parameter, ich, zeitliches Parameter, jetzt und räumliches Parameter, hier. Diese drei Parameter stimmen, während ich spreche, überein. Und ich bin ein deiktisches Zentrum für die Kommunikation in diesem Raum. Sobald eine von euch anfängt zu sprechen, verschieben sich diese Parameter. Nur bei einem Sprechereignis, kann ich jemanden ansprechen. Zum Beispiel nehmen wir jetzt du. Welche Origo-Parameter hat du? Das ist Personalparameter, nicht ich, sondern du, Zeitparameter jetzt und Raumparameter hier. Was ist aber, wenn wir beide über eine dritte Person sprechen, Angela Merkel? Schauen wir, welche Parameter wird dann Angela Merkel in Bezug auf Origo haben. Sie ist weder ich noch du, sie ist sie, dritte Person. Zeitlicher Raum jetzt, aber räumlicher Raum nicht jetzt, nicht hier. Ja? Was ist aber, wenn wir über jemanden, über Cäsar sprechen? Dann haben wir tatsächlich Personal-Deixis, nicht ich, nicht du. Also nicht die Teilnehmenden in einem Sprachereignis. Also Cäsar nimmt in unserer Unterhaltung nicht teil. Er ist aber auch nicht räumlich hier, so wie Angela Merkel. Und er ist aber auch zeitlich, eigentlich während wir sprechen, nicht da. Ja? Das heißt, alle drei Parameter sind frei variabel und damit, deswegen, hätte Karl Bühler in den 70er, 80er Jahren gelebt, hätte er dafür einen Nobelpreis bekommen, 100%. Weil so funktionieren eigentlich die meisten Überzeugungstechniken, Kommunikationstechniken, komplette Kommunikation auf jeder Ebene bezieht sich im Endeffekt auf diese drei Parameter und die Verschiebung, beziehungsweise die Techniken der Verschiebung dieser Parameter, also Origo. Wir sehen hier, dass wir unterschiedliche Raum- und Zeitdeiktika haben. Das sind die grundlegenden Arten der situationsabhängigen Bedeutung. Wenn ich das Wort heute sage, dann ist ein ganz bestimmtes Datum damit gemeint. Wenn ich dasselbe Wort aber morgen sage, hat dasselbe Wort eine andere Bedeutung. Wenn ich das Wort hier sage, dann hat das eine ganz bestimmte Bedeutung. Sobald ich aber das Wort in der Cafeteria sage, hat dieses Wort einen ganz anderen Referenzen. Das sind Raum- und Zeitdeiktika, sind die klassischen Deiktika. Wir können aber natürlich Personalpronomen sagen, er. Und damit meine ich zum Beispiel jetzt gerade dich. Ja? Ich kann dasselbe Wort, aber in Bezug auf jemand andere Person sagen und die Bedeutung ändert sich auch. Also die Deiktika sind tatsächlich situationsabhängige Bedeutungen, die sich verschieben können. Auch solche Wörter wie zum Beispiel damals, gestern, dort, da, hinten, später, nachher, morgen, bald, sind alles in Deiktika, die bedürfen immer einen deiktischen Nullpunkt. Ja? Wenn ich jetzt dort sage, dann ist mein deiktischer Nullpunkt hier, von hier aus dort. Ja? Wenn es um präzise Navigation oder präzise Anweisungen geht, dann geht es um Einigung über das deiktische Zentrum. Wenn man sich nicht einig ist, was deiktisches Zentrum ist, kann man auch nicht sagen, rechts oder links. Rechts von was? Links von was? Ja? Und weil diese Begriffe funktionieren, inhaltlich funktionieren, hat das damit zu tun, dass sowohl Sprecher als auch Hörer sich einig über das deiktische Zentrum sind. Ja? Das sind die Grundlagen der menschlichen Kommunikation. Deswegen meinte ich das mit Nobelpreis. Das ist tatsächlich elementar und fundamental. Ich habe, glaube ich, am Ende für den Schluss die Antinomien. Habe ich das? Warum habe ich keine Antinomien hier? Sekunde. Nein. Ja. Oder habe ich und ich habe das übersehen. Eine Sekunde. Ja, genau. Also, warum habe ich das hier abgebildet? Das ist Frege's Quadrat. Das ist Freges Quadrat. Ich würde jetzt an der Stelle sagen, Wikipedia-Wissen. Ja? Soll aber hier, gehört aber hier zu Grundwissen. Also jeder von euch soll tatsächlich mit diesen vier Ecken, dieses Vierecks, das ist von Gottlob Frege, der war der Meinung, dass man natürliche Sprache in der Sprache der Mathematik abbilden kann, und zwar in logischen Relationen. Da stehen solche Begriffe wie konträr und kontradiktorisch. Und ich bin vielleicht in Bezug darauf kein guter Didaktiker und kann ich vielleicht das nicht so zugänglich erklären. Das gehört aber eigentlich zur Beschäftigung, was vielleicht hinaus diese Veranstaltung führt. Das ist aber jetzt nicht klausurrelevant. Die ineinander überführbare Bedeutungen, sowas wie zum Beispiel kalt und weiß, sind konträre Bedeutungen. Wenn dort kalt steht und hier weiß, dann sind die überführbar. Wenn aber dort sowas wie verheiratet und nicht verheiratet steht, dann sind das kontradiktorisch. Das heißt, die schließen sich gegenseitig aus. Ja? Das sind die Kontradiktorität. So kann man angeblich jedes Wort aus einer Sprache in eine logische Relation bringen und auf eine von diesen vier Punkten platzieren. Das ist so die Grundidee. Was aber diese logische Formel beziehungsweise die Existenzquantoren und die Eigenschaftsquantoren, die draufstehen, bedeuten, das überlasse ich jetzt euch. Erklärt ist das aber hier eigentlich sehr, sehr gut. So, jetzt komme ich zu einem Punkt, was mit Frege zu tun hat, weil ein weiterer sehr berühmter Philosoph, Bertrand Russell, hat ihn aufmerksam darauf gemacht, dass manche Wörter nicht nur etwas bedeuten, sondern auch etwas darstellen oder etwas performen. Was ist jetzt, also Frege war der Meinung, jedes Wort kann man an zweierlei Parametern urteilen. Trifft zu, trifft nicht zu. False, true. 1 und 0, beziehungsweise 0 und 1. Das war seine Vorstellung. Und er meinte, formale Semantik ist ausreichend, um eine Ebene der Sprache, also Bedeutungsebene der Sprache zu verstehen. Dann kam junger Bertrand Russell, britischer Philosoph, der übrigens den Nobelpreis bekommen hat, für was anderes, und ihn darauf aufmerksam gemacht, dass nicht alle Worte sich so verhalten, dass man die tatsächlich, beziehungsweise dass es Worte gibt, dass es Bedeutungen gibt, die semantisch identisch sind, aber in einem Fall als true und in anderem Fall als false urteilt werden. Was würdet ihr sagen? Wie würdet ihr Aussage urteilen, die Erde ist eine Scheibe? Trifft zu oder trifft nicht zu? Trifft nicht zu. Ja? Stand jetzt, was uns eigentlich Physik und Astronomie und Astrologie bietet, Erde ist keine Scheibe. Also trifft nicht zu. Jetzt bitte ganz aufmerksam. Was ist aber, wenn ich sage, wenn ich folgenden Ausdruck bringe? Ich sage euch, die Erde ist eine Scheibe. Trifft zu oder trifft nicht zu? Warum trifft das zu? Genau. Also das trifft zu, dass ich gerade gesagt habe, die Erde ist eine Scheibe. Wenn wir rein semantische Felder, die wir vorhin gesehen haben, von beiden Sätzen, die Erde ist eine Scheibe, ich sage euch, die Erde ist eine Scheibe, miteinander vergleichen, dann finden wir semantisch keinen Unterschied. Semantische Felder, die Referenzfelder, sind identisch. Nur Performance ist unterschiedlich. Und einmal trifft das zu und einmal trifft das nicht zu. Man nennt das übrigens auch, also ich habe das Wort performativ, also Performance gesagt, übernimmt bitte den ersten Teil perfo, und es gibt das Wort paradox. Also wenn man performa aus ersten nimmt und paradox Endung dox, dann bekommt ihr einen Begriff performadox. Und das ist eben bezeichnet, das, was ich gerade gemacht habe. Eine der berühmtesten Antinomien, also ein menschlicherer Begriff für Performadox ist tatsächlich Antinomie. Ja? Antinomie. Eine der berühmtesten Antinomie ist tatsächlich Lügen der Kretaner zum Beispiel. Ja? Alle Kretaner sind Lügner und Kretaner sagt, du hast recht. Alle Kretaner sind Lügner, behauptet einer. Und der eine Kretaner sagt, du hast recht. Klar? Klar. Okay, einfach. Barbier. Wir definieren einen Barbier als jemand, der alle rasiert, die sich selbst nicht rasieren. So, ein Barbier ist ein Barbier, der alle rasiert, die sich selbst nicht rasieren. Jetzt ist die Frage, rasiert Barbier sich selbst? Wenn man sagt, ja, dann entspricht er nicht der Definition, dass Barbier der Barbier ist, der alle rasiert, die sich selbst nicht rasieren, weil er rasiert sich selbst. Wenn wir sagen aber, er rasiert sich selbst nicht, dann muss er sich selbst rasieren, denn er ist der Barbier, der alle rasiert, der sich selbst nicht rasiert. Das ist ein Paradox. Okay, weiterer, noch berühmterer Paradox. Das hat mit einem weiteren Griechen zu tun. Ein reicher Grieche möchte unbedingt Anwaltskunst lernen, geht zu einem Philosophen und sagt, bring mir bitte alle Künste der Verteidigung vom Gericht bei. Ich kann dir das jetzt nicht bezahlen, aber ich werde dir das Lohn für diese Ausbildung bezahlen, wenn ich meinen ersten Gerichtsprozess gewinne. Und kriege ich natürlich dafür Lohn und das kriegst du. Und das hat abgemacht. Dann bildet er ihn aus und als Ausbildung vorbei ist und er jetzt eigentlich anfangen soll, als Anwalt zu arbeiten, sagt er, ich habe ein besseres Angebot, keine Ahnung, als Zollmitarbeiter, das war tatsächlich Zoll. Und der macht keine Tätigkeit als Anwalt. Jetzt denkt der Ausbilder, er hat mich verarscht. Ja? Was macht er? Er hat seinen ehemaligen Schüler verklagt. Und so kommen sie vor Gericht. Was passiert jetzt? Eine Seite sagt, okay, sagt der Lehrer, wenn ich den Prozess verliere, dann hat er seinen Prozess gewonnen. Und er hat mir versprochen, wenn er seinen ersten Prozess gewinnt, bezahlt er für meine Ausbildung. Sagt er, wenn ich aber den Prozess gewinne, dann gilt der Spruch, also Richterspruch. Er sagt, okay, du hast gewonnen, dir stehen eben Ausbildungsgelder zu. Dann sagt er aber der Ausbilder, wenn ich meinen Prozess gewinne gegen meinen ehemaligen Lehrer, dann gilt eben der Richterspruch, der sagt, ich muss nichts bezahlen. Wenn ich aber verliere, das ist kein gewonnener Prozess und damit laut unserer Abmachung früher habe ich auch nichts gewonnen, also muss ich auch nichts zahlen. Aus beiden Seiten, weder eine oder das andere hat, der andere haben Recht, aber auch kein Unrecht. Das ist einfach ein Paradox, eine Antinomie, die sich gegenseitig ausschließen. Also Barbier-Paradoxon ist eine der wie gesagt, es gibt natürlich Spielereien, die diese Paradoxie versuchen aufzulösen. Man sagt, das ist jetzt nicht einfach Barbiers Paradoxon, sondern Barbier aus Sevilla. Das ist so, so heißt das. Und Lösung soll heißen, Barbier aus Sevilla kommt nicht aus Sevilla. Oder Barbier aus Sevilla ist eine Frau. Ja, er ist eine Badrasur gemeint. Ja. Es gibt auch sehr viele interessante Paradoxien. Auch das Thema dominiert auch in der Mathematik. Und dort wird das einfach, in der formalen Mathematik wird das einfach verschoben. Es gibt eine Methode, Pumping Lemma heißt das in der theoretischen Mathematik. Und dort lässt sich das trotzdem lösen. Ich weiß, dass wir jetzt hin und her gesprungen haben. Also ich habe auch jetzt nicht sehr viel hier darüber gesprochen, was eigentlich die semantischen Rollen sind, was die semantische Relation, sowas wie Synonyme, Antonyme, Hyponyme, Hyperonyme, Kohyponyme und so weiter. Alles das steht auf diesen, gar nicht so vielen, also irgendwie 8 oder 9 Folien, die auch klausurrelevant sind. Wichtig an der Stelle ist die Vorstellung über Origo, über Deixis. Das ist eigentlich klausurrelevant. Darüber wird auch in der Klausur gefragt und alles, was man dafür braucht, steht auch darin. so ein bisschen mit diesem Performativer haben wir jetzt vielleicht eine Brücke geschlagen, wobei diese Brücke wahrscheinlich wird jetzt in den nächsten 3 Wochen in die Vergessenheit geraten. Wir fangen ja die nächste Sitzung mit der linguistischen Pragmatik an und dort sind Performativer, das heißt die Inhalte, die nicht einfach etwas bedeuten, nicht einfach etwas nur bedeuten, sondern auch abbilden bzw. darstellen. Damit fangen wir linguistische Pragmatik an. Also ich stelle jetzt so ein bisschen für mich fest, die Zeit ist sehr schnell verflogen seit September. Das ist eine gute Eigenschaft für eine interessante Veranstaltung aus meiner Perspektive. Ob das für euch interessant war, das ist eine andere Sache. Wir werden dann im Januar, es wird ein bisschen sportlich, also wir müssen irgendwie hinbekommen, dass wir einerseits uns um Projekt kümmern und andererseits auch ordentliche Klausurvorbereitung hinbekommen. Bitte gibt so einen Durchmundpropaganda vielleicht weiter, die alle Sitzungen, die im Januar stattfinden werden, werden immer so teils immer für Klausurvorbereitung aufgebaut. Und am Ende, eine Woche vor der Klausur, haben wir extra 90 Minuten, wo wir auch Klausur damit durchgehen und auch alle Sprachen besprechen. Und dann hat man noch eine Woche Zeit dafür, tatsächlich meine Sprechstunde wahrzunehmen oder mir E-Mails zu schicken. Was ganz wichtig ist, ihr könnt ab heute, sich euch für die Klausur anmelden. Also ich empfehle euch, nicht zu FinProm zu gehen. Ich mache jetzt das hier aus. Okay. Ist noch an? Nee. Okay, bitte, einfach stoppen.